der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz.
Ja, hallo und herzlich willkommen auch von unserer Seite. Es ist richtig, richtig schön, dass ihr da seid. Meine Güte, so viele Menschen, toll. Herzlich willkommen. Wow, ja, zeig mal, das ist ja eine Aufnahme. Zeig mal, wie viele ihr seid. Jetzt fordern wir schon die TechnikerInnen da hinten heraus. Herzlich willkommen live auf dem Kirchentag, live bei Stachel und Herz. Wir sind heute der einzige Podcast auf dieser Bühne, bei dem ausschließlich Frauen sprechen. Wir nennen das gelebte Prophetie. Unser Thema, das Patriarchat. Und ja, das sitzt noch tief in uns drin, in der Kirche, in der Gesellschaft, in der Politik. So tief, dass es eigentlich leider noch nicht die Zeit ist, es zu begraben. Aber wir fangen heute schon mal langsam an, den Grabstein zu gestalten. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr mitmacht. Und dazu passt das Motto des Kirchentages eigentlich auch ziemlich gut. Mutig, stark, beherzt, das brauchen wir hier heute. Und das passt auch ziemlich gut zu unserem Podcast.
Genau. Maike hat es eben schon gesagt, Stachel und Herz ist ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir sind eine postkoloniale, rassismuskritische, internationale Organisation und wir sprechen in unserem Podcast über Diskriminierung in Kirche und Gesellschaft. Wir sprechen über Visionen für eine gerechtere Gemeinschaft und mal sind Sarah und ich zu zweit und mal haben wir super spannende GästInnen, wie zum Beispiel heute.
Schön,
Hi.
Dass du da bist, Ricarda.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ricarda Lang, ich weiß gar nicht, für wen wir dich hier noch vorstellen müssen, aber wir tun es trotzdem. Ricarda, du bist 31 Jahre alt. Bei deinem Alter betonen Menschen wahrscheinlich häufig das Alter. Das ist auch das Erste, was mir direkt vorgeschlagen wurde, wenn man nicht so googelt.
Auf jeder Veranstaltung auf
jeden Fall. Eine junge, dynamische Politikerin. Schön, dass du da bist. Deutsche Politikerin beim Bündnis 90 Die Grünen. Seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages. Frauenpolitische Sprecherin. Du warst von Februar 22 bis November 24 Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, zuvor Sprecherin der Grünen Jugend. Außerdem hast du aktuell, glaube ich, 161.000 FollowerInnen bei Instagram. Du bist quasi auch Politinfluencerin jetzt. Sehr, sehr schön. Mit sehr viel Humor. Also wahrscheinlich folgt ihr ja alle eh, aber wenn nicht, ja, es lohnt sich wirklich. Du wirst immer lustiger, ehrlich.
Dankeschön. Das ist ein sehr schönes Kompliment. Ja? Man kriegt ja viele dumme Komplimente als Politikerin. Das nehme ich sehr gerne an, ne?
Ja, es gibt eine Frage, die wir wirklich all unseren GästInnen zu Beginn immer stellen. Und zwar, was sind drei Fun Facts über dich, die man nicht googeln kann? Und da haben wir uns gedacht, gibt es das überhaupt bei dir etwas, was man nicht googeln kann, was du jetzt preisgeben möchtest?
Ich sage jetzt drei Dinge, von denen ich davon ausgehe, dass man sie nicht googeln kann. Aber manchmal weiß Google mehr über mich oder anscheinend mehr über mich, als ich es selbst tue oder mein Mann oder meine Mutter es tut. Da kommen auch manchmal ganz kuriose Fakten an die Oberfläche. Das erste ist, ich hatte mal einen Hund, einen Labrador, der Bilbo hieß, also nach dem kleinen Hobbit benannt war. Ich kann immer noch das gesamte Elephant Love Medley aus dem Film Moulin Rouge auswendig, sogar ein bisschen mittanzen, aber das mache ich nicht vor, das wäre unangenehm für alle Beteiligten.
Ich wollte gerade fragen.
Und
also.
Ja, ich habe leider mehr Leidenschaft für Musik als für das Machen von Musik, da ist wenig Talent bei mir hängen geblieben. Und das letzte müsste ich tatsächlich mal überlegen, mein Lieblingsgericht sind Linsen mit Spätzle. Das weiß ich nicht, ob man es schon googeln kann.
Oh, sehr einige Linsen mit Spätzle-Fans in der Haus hier.
Ist das schwäbisch? Jetzt lacht die Hälfte. Und
okay, also, die Schwabenfraktion
da hinten. Hier ist der Baden-Württemberger Block da hinten. Sehr schön.
Der schwäbische Block. Make some noise!
Sehr, sehr schön. Ricarda, um so ein bisschen warm zu werden, aber wir sind eigentlich schon warm, gerade auch in dieser Messehalle. Dennoch ein paar...
Das stimmt auf jeden Fall. Und es riecht nach Popcorn oder Waffeln. Wenn jemand den Popcornstand entdeckt hat, führt mich nachher hin nach dieser Veranstaltung.
Also das riecht wirklich, man kommt hier rein und es riecht sofort nach Popcorn.
Ne? Dieser Popcorn-Geruch.
Ja. Wir haben gerade auch schon zugegriffen. Wir waren da vorne am Stand und da stand so ein einsamer Becher und wir haben uns den reingehauen.
Wir dachten, das gehörte einfach, der steht da einfach, aber das gehörte jemandem.
Kam dann jemand noch und wollte den wieder haben.
Ich nehme das jetzt mal wieder weg.
Plötzlich sagte die eine zur anderen, die neben uns standen, ey, guck mal, die essen dein Popcorn und wir so, upsala. Okay, unsere Fragen entweder oder. Die erste muss ich fast gar nicht mehr stellen. Ich stelle die trotzdem für alle, die hier sind und alle HörerInnen. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Schwarz, ohne Zucker, habe ich gerade gelernt.
Haben wir gerade gelernt, genau. Bist du eher ein Morgenmensch oder eher eine Nachteule?
Nichts von beiden. Ich schlafe einfach relativ gerne. Früher war ich eine wahnsinnige Nachteule, da habe ich immer nachts um 3 noch Texte geschrieben. Das kann ich nicht mehr, weil ich dafür zu alt geworden bin. Aber ich bin dadurch leider auch kein Morgenmensch geworden. Ne? Sondern ich zwinge mich zu verschiedenen Tageszeiten wach zu sein. Aber wenn ich dürfte, würde ich sehr viel schlafen.
Also dein Leben ist wahrscheinlich auch ziemlich stressig, sodass du auch wenig zu schlafen kommst, oder?
Auf jeden Fall. Es ist deutlich besser geworden, als ich wirklich noch Parteivorsitzende war. War das ja jeden Tag von 7 Uhr bis 22 Uhr durchgearbeitet. Man kriegt seinen Tag auch voll ohne einen Parteivorsitz, aber es ist nicht mehr in ganz so krassem Maße. Und das ist auch gut und vielleicht sollte sich das auch in der Spitzenpolitik nochmal ändern. Weil eigentlich ist es ja komplett absurd, dass man... Fragen von Krieg und Frieden, von Finanzierung, von Verteidigung in die Hände von meistens relativ übermüdeten Leuten legt. Das finde ich gar nicht so sinnvoll.
Ricarda, wen rufst du an, wenn du eine schwierige Entscheidung treffen musst? Baerbock oder Habeck?
Meistens erstmal mein Team, oft auch mein Mann, kommt ein bisschen drauf an, was es für eine Entscheidung ist. In den letzten Jahren war es noch mal mehr Robert Habeck, aber tatsächlich auch, weil wir viele gemeinsame Themen hatten. Also es war einfach, ich war ja Omid Nuripur, der Außenpolitiker war, mein Co-Vorsitzender. Das heißt, der hat sehr, sehr eng in der Außenpolitik mit Annalena Baerbock zusammengearbeitet. Bei mir war es noch mal mehr, einfach von den Themen her, mit Robert Habeck.
Ein Fun-Fact, den man ja googeln kann, ist, dass du Lord of the Rings, also Herr der Ringe-Fan bist. Würdest du... Okay, ist auch eine Fraktion hier vertreten.
Die SchwabInnen, die waren mehr, ne?
Würdest du lieber eine Koalitionsverhandlung mit Gollum oder eine Podiumsdiskussion mit Saruman führen?
Ich weiß, man hasst nichts mehr bei entweder oder, aber wenn die Leute antworten mit nichts von beiden oder beides, hier muss ich es ausnahmsweise mal machen, nichts von beiden, weil beide notorische Lügner sind und ich finde, in der Politik gibt es nichts Unerträglicheres als Unehrlichkeit.
Word. Gesetzliche Frauenquote oder freiwillige Selbstverpflichtung?
Gesetzliche Frauenquote, solange bis man es selbst und freiwillig hinbekommt. Aber ich finde immer, für mich ist das eine Frage von Chancengleichheit. Denn wenn ich da sehe, dass irgendwie DAX-Konzern immer noch mehr Thomasse in den Aufsichtsräten sitzen als Frauen, wenn der Politik der Frauenanteil zurückgeht. Und ich gleichzeitig nicht davon ausgehe, dass Frauen von Natur aus weniger politisch interessiert oder wirtschaftlich dürfer sind als Männer, dann muss es ja irgendwelche anderen Hürden geben, die denen in den Weg gestellt werden. Und für mich ist die Frauenquote erstmal ein Instrument, wo ich diese Hürden ausgleiche, aus dem Weg räume und so mehr Chancengleichheit schaffen. Und ich muss auch sagen, wenn da immer gesagt wird, aber Frau Lang, machen Sie sich da nicht Sorge, dass Sie nur noch Frauenquoten oder Quotenfrau sind, dass Sie nur da sitzen, wo Sie sitzen, weil Sie eine Frau sind. So wie es gerade gesellschaftlich läuft, sitzen vielleicht auch manche Männer nur da, wo sie sitzen, weil sie Männer sind. Und die schlafen, glaube ich, trotzdem nachts noch ganz gut.
Und die werden wahrscheinlich auch nie gefragt. Also haben Sie schon mal Gedanken gemacht, dass Sie da sitzen, weil Sie ein Boomermann sind?
Kann es sein, dass Sie einfach hier sitzen, weil die Frau sich zu Hause um die Kinder gekümmert hat? Werden Männer relativ wenig gefragt.
Würdest du lieber einen konservativen Mann vom Feminismus überzeugen oder eine skeptische Frau für die grüne Umweltpolitik gewinnen?
Beides gleichzeitig, weil es für mich ehrlich gesagt auch zusammengehört. Wir wissen, dass Frauen weltweit eine Gruppe sind, die an erster Stelle von Klimaschäden, von Umweltkatastrophen betroffen sind, die sich am wenigsten dagegen schützen können, die in dem Fall, dass sie fliehen müssen, Klimaflucht nimmt zu, auch am häufigsten von Gewalt betroffen sind. Also ich würde sagen, wir machen eine gleichberechtigte Klimapolitik und ich gebe mir Mühe, egal wen davon zu überzeugen, denn davon halte ich tatsächlich nichts, wenn gerade progressive Politikerinnen sagen, wir reden nur mit denen, die eh schon die gleiche Meinung haben und fühlen uns in unserer Nische ganz arg wohl. Das kann sich schön anfühlen, aber es bringt am Ende wenig, sondern daraus gehen und mit denen reden, die eine andere Meinung haben.
Spätzle. Nicht mit Linsen, Spätzle mit Soße oder Maultaschen?
Beides extrem geil, aber Spätzle bleibt schon mein All-Time-Favorite.
Was würdest du sagen, ist das größere Hindernis? Strukturelle Macht oder kulturelle Normen?
Man kann das natürlich nicht komplett trennen und sagen, das eine ist das Problem, das andere nicht. Aber ich würde schon am Ende sagen, strukturelle Macht. Denn was wir in Ländern wie Deutschland gesehen haben, ist, dass es über die Jahre hinweg durchaus Verbesserungen gab. Verbesserungen auf der rechtlichen Ebene, dass ich heute natürlich mein eigenes Geld verdienen kann, selbst Arbeitsverträge abschließen kann, das Wahlrecht habe, wenn ich in einer Ehe vergewaltigt werde, dass auch Vergewaltigung anerkannt wird. Das heißt, rechtlich sind wir sehr weit vorangeschritten. Kulturell an vielen Stellen auch. Es gibt noch manche Dinge, die einen nerven, gar keine Frage, aber es ist normaler geworden, dass Frauen mit am Tisch sitzen, dass Frauen gesehen werden. Aber wenn ich mich dann mal umschaue, verdienen wir immer noch weniger als die meisten Männer? Haben wir immer noch ein höheres Risiko von Altersarmut? Also gerade da, wo es um Geld, wo es um Finanzen, wo es um ökonomische Macht geht, haben wir noch richtig, richtig was aufzuholen. Und für mich ist das Ziel vom Feminismus erst dann erreicht, wenn wir gleich viel verdienen und gleich viel Arbeit leisten, sowohl die bezahlte als auch die unbezahlte wie die Männer.
Im Wahlkampf. Haustürwahlkampf oder Social Media?
Haustürwahlkampf. Ich mache unglaublich gerne Social Media. Ich glaube, das merkt man auch. Und ich mache auch das meiste davon selbst. Und das hilft auch, weil ja Authentizität im Wahlkampf, egal ob ich an der Haustür stehe oder ob man mich auf Instagram sieht, extrem wichtig ist. Und trotzdem ist natürlich Haustürwahlkampf nochmal eine unmittelbarere Form des Feedbacks. Und ich habe das Gefühl, man erreicht da oft die Leute, die sich denken, sie interessieren sich nicht für Politik. Ich glaube, ich interessiere mich gar nicht für Politik. Gibt's so eigentlich kaum. Denn natürlich ist für niemand das Leben komplett unpolitisch. Aber viele denken, die Politik interessiert sich nicht mehr für mich. Und deshalb hören sie auch auf, sich damit auseinanderzusetzen. Und meistens, wenn ich Veranstaltungen mache, dann kommen da die, die mich richtig, richtig scheiße finden und mir das mal sagen will. Und meistens noch die größere Gruppe, die einen richtig toll finden und einem zuhören wollen. An der Haustür trifft man die, die denken, boah, die Politiker, die interessieren sich doch eh nicht für mich. Wenn ich da stehe und klingle und sage, zeig mir, was dein Problem ist, erklär mir, was dich stört, erklär mir, was du verändern willst, ist es ein kleiner Beitrag dazu, diese doch sehr marode gewordene Brücke zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Politik. Wir reden ja gerade in der Schuldenbremse viel über marode Brücken und marode Infrastruktur. Das ist vielleicht eine der kaputzten Brücken, die wir haben in diesem Land, die wieder ein kleines bisschen zu sanieren und renovieren.
Hättest du lieber, das ist jetzt vielleicht auch schwierig, aber hättest du lieber mehr Frauen im Bundestag oder mehr Frauen in den Vorständen von DAX-Unternehmen?
Auch hier wäre natürlich jetzt ein Beides angebracht, aber am Ende würde ich schon sagen im Bundestag, weil natürlich dort ein großer Teil der Entscheidung getroffen wird. Und ich bin gar nicht eine Anhängerin von so einer eher essentialistischen Denkweise, nur Menschen, nur Frauen können Frauenpolitik machen oder nur wer von Rassismus betroffen ist, kann antirassistische Politik machen. Im Gegenteil, ich erwarte das eigentlich auch von Männern, dass sie Politik für Gleichberechtigung machen. Ich erwarte von weißen Menschen, dass sie sich gegen Rassismus einsetzen. Aber es verändert natürlich was, wenn eine Perspektive mit am Tisch sitzt. Wenn am Tisch nicht immer die gleichen Leute sitzen, ne? Das macht am Ende die Lösung. Und ich finde, bei Corona hat man es manchmal gesehen, dass bei den ersten Entscheidungen, die da getroffen wurden, man das Gefühl hatte, Menschen mit kleinen Kindern, die sich um die kümmern, die saßen da irgendwie nicht mit am Tisch. Deshalb, wenn wir mehr Perspektiven mit reinbringen, dann macht das auch die Politik und die Lösungen besser. Und ich will auch einen Feminismus, ehrlicherweise, der nicht nur für die Frauen funktioniert, die schon ein bisschen den DAX-Vorstand geschafft haben, sondern für alle Frauen im Land, egal welche Stellung sie in der Gesellschaft haben.
Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfrage. Eine Woche jeden Abend Talkshow mit Markus Söder oder eine Woche jeden Morgen Joggen mit Christian Lindner?
Ich glaube, ich würde jeden Abend Talkshow mit Markus Söder nehmen. Erstens, weil ich sehr unsportlich bin und Christian Lindner wahrscheinlich schneller läuft als ich. Zweitens, weil ich mir sicher wäre, dass für gutes Catering gesorgt wäre mit Markus Söder. Und drittens, weil ich denke, die Leute würden irgendwann nicht mehr einschalten.
Vielen Dank. Ricarda, du bist mit 18 in die grüne Jugend eingetreten. Woher kam, also wenn ich so an mein, also wenn ich so an mein 18-jähriges Ich denke, so wow, also ich war schon in der Kirche engagiert, aber ich war auch viel an mir selber engagiert. Ja. Woher kam das frühe Interesse für Politik bei dir?
Also ich war das ehrlicherweise auch und bei mir kam das auch ziemlich plötzlich. Ich war in meiner Schulzeit nicht arg politisch engagiert. Ich fand das ja wahnsinnig faszinierend in den letzten Jahren, wenn ich teilweise bei Fridays for Future 14-Jährige hatte, die 1000-Menschen-Demos organisiert haben. Und ich dachte mir so, krass, mit 14 war ich mit allem auf dieser Welt beschäftigt, aber nicht mit dem Klima, außerdem in meinem eigenen Freundeskreis. Mit 18 war es bei mir aber so, dass meine Mutter ihren Job verloren hat. Die war Sozialarbeiterin, die hat im Frauenhaus gearbeitet, in Sindelfingen damals, auch ziemlich lange, 14 Jahre lang. Und als ich gerade 18 war, hat sie ihren Job verloren, weil das Frauenhaus zugemacht hat. Und ich war im ersten Moment einfach wahnsinnig wütend. Wütend natürlich über die eigene Situation. Jobverlust ist immer auch für die Kinder was total Einschneidendes. Aber auch darüber, dass wenn gespart werden muss, wie es eben in diesem kommunalen Haushalt der Fall war, einer der ersten Punkte, an dem man spart, ein Ort ist, wo Frauen und Kinder, die zu Hause die Hölle erleben, hingehen, um Schutz zu suchen. Und dann war es meine Tante, die damals auf mich zukam und meinte, Ricky, willst du nicht irgendwas daraus machen? Weil bei Wut stehen zu bleiben, ist ja erstmal sehr trauriges. Wut ist kein unwichtiges, aber oft ein destruktives Gefühl. Und da habe ich gedacht, ja, okay, vielleicht versuche ich das mal. Bin zur Grünen Jugend gegangen, habe angefangen, mich zu engagieren. Und das Schöne ist tatsächlich, dass wir in einer der letzten Wochen noch der letzten Legislaturperiode es endlich, das ist in diesen Abstimmungen zwischen CDU und AfD total verloren gegangen, leider total untergegangen, hinbekommen haben, dass wir im Deutschen Bundestag das Gewalthilfegesetz beschlossen haben. Also in Zukunft jede Frau, die von Gewalt betroffen ist, einen Rechtsanspruch auf einen Frauenhausplatz hat und, weil ich glaube, jede Bürgermeisterin und jede Kita-Mama kann einem erzählen, was ein Rechtsanspruch ohne Geld und Stellenwert ist, gar nichts, dass der Bund sich an der Finanzierung dieser Frauenhausplätze beteiligt. Und das hat mir auch gezeigt, es lohnt sich, sich politisch zu engagieren.
Solche Nachrichten, die gehen auch nicht an einem vorbei, wenn man dir auf Instagram folgt.
Das stimmt, das stimmt. Da wird immer über Gewaltschutz und Frauenpolitik informiert.
Ricarda, wir haben ja was gemeinsam. Wir haben, also du und ich, ja. Wir haben ein Studium begonnen und ohne Abschluss beendet. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland hat formale Bildungsabschlüsse haben das einen hohen Stellenwert. Hast du das jemals als Nachteil empfunden?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube sogar mit am stärksten von den politischen Themen, mit denen ich oder den Kritiken an meiner Person, mit denen ich mich in den letzten Jahren auseinandersetzen musste. Denn es gibt natürlich auf der einen Seite den Teil von Leuten, die einfach hasserfüllt sind, die dir schaden wollen und die picken sich irgendwas raus. Das war bei mir immer mein Gewicht, dann habe ich abgenommen, dann ist es eben das Nächste, dann ist es die Frisur und dann ist es das Nächste. Und da ist eben auch dieses, die hat doch gar nichts gelernt, um dann sozusagen instrumentell gegen jemand zu hetzen. Das war was, was oft an mir abgeprallt ist, was ich gut auch, manchmal sogar eher so ein jetzt erst recht bei mir ausgelöst hat. Es gab aber gerade bei dem Thema auch ganz andere Gespräche, dass ich zum Beispiel Pflegekräfte in meinem Wahlkreis getroffen habe und die mir gesagt haben, nach einem Gespräch, anderthalb Stunden, oh, wissen Sie, Frau Lang, eigentlich sind Sie doch eine ganz nette und vernünftige. Und das, was Sie sagen, das hat doch auch Hand und Fuß. Aber irgendwie kommen wir nicht darüber hinweg, dass sie diesen Abschluss nicht gemacht haben, weil wir mussten doch auch uns durch die Ausbildung durchkämpfen. Und das ist ehrlich gesagt was, das sollte man, finde ich, als Politikerin auch nicht einfach nur mit so einem, boah, ihr habt es nicht verstanden, oder so reagieren, sondern es ist eine Kritik, die ich total nachvollziehen kann. Dass man das Gefühl hat, wir mussten uns doch da durchkämpfen durch eine Ausbildung, man muss doch dranbleiben, muss doch die Disziplin haben. Und da finde ich erstmal, das ist eine Kritik, die ich, mit der ich leben muss, mit der ich umgehen muss. Habe aber auch immer versucht, den Leuten mitzugeben, fragt euch doch mal, was für euch eine gute Politikerin ausmacht. Und ist das der formale Bildungsabschluss? Oder sind das nicht auch andere Erfahrungen, die man gemacht hat? Dinge, die man gelernt hat in politischem Engagement, in dem Ehrenamt, wo man ganz viel gemacht hat. Und wenn ich mir jetzt unseren Deutschen Bundestag anschaue, dann gibt's vielleicht gar nicht so sehr den Mangel an Juristen. Da sitzen sogar relativ viele. Aber es gibt schon einen Mangel daran, dass wir unterschiedliche Teile der Gesellschaft abbilden. Und das ist akademisch, dass wir kaum Leute haben, die keinen Studienabschluss, aber eine Ausbildung haben. Das ist altersmäßig, dass wir zu wenig junge Menschen haben. Und da ist es manchmal für junge Politikerinnen auch gar nicht so einfach, weil man so ein bisschen Schrödingers Politiker ist. Man soll bitte wahnsinnig jung angefangen haben, schon extrem viel Erfahrung in der Politik, alles schon mal durchgemacht haben und aber gleichzeitig bitte noch den Studienabschluss und Berufserfahrung, alles. Alles miteinander funktioniert dann auch nicht. Ich glaube, immer am besten ist, wenn man einen Mix hat, wenn man verschiedene Perspektiven hat und am Ende stehe ich mit meinem politischen Angebot da und hoffe, damit die Leute überzeugen zu können.
Und ich sag mal so, so ein Abend bei Markus Lanz ist vom Stresslevel auch, glaube ich, ähnlich vergleichbar wie mit einer Examensprüfung, oder?
Also meine Juraprüfung, teilweise auch die Mehrstunden, die man da hatte, haben mir auf jeden Fall weniger abgeknabberte Finger und jetzt langsam auch graue Haare beschert als so mancher Talkshow-Auftritt bei Markus Lanz. Das stimmt auf jeden Fall.
Du hast gerade schon angesprochen, Kritik, Hate Speech, das ist irgendwie auch mit eingekauft, wird durch Social Media auch nicht weniger, befürchte ich. Also es gibt auch, meine Erfahrung bei Social Media ist auch, es gibt sehr, sehr viel Positives, aber der Hass, der prallt ja auch nicht so an einem ab. Wir sind ja irgendwie nicht nur auf Social Media, sondern letztendlich auch Menschen. Und das ist ja manchmal auch wirklich, wirklich richtig schäbig, was da passiert. Die Kritik, die bei dir kam, also will ich jetzt alles gar nicht wiedergeben, ne? Am Geschlecht, sexuelle Orientierung, Aussehen, whatever, aber auch Studienabschluss oder nicht, weil all das, was du gerade gesagt hast, wie gehst du damit um? Also was, es macht ja auch was mit dir. Du bist ja auch, ich nehme dich auch bei allem dann als Politikerin auch als sehr empathischen Menschen wahr und das berührt ja auch.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder, der behauptet, das macht gar nichts mit mir, der lügt sich selbst was vor, weil wir sind ja nicht aus Teflon, wir sind nicht aus Stahl, sondern man nimmt das auch auf. Und was ich eigentlich fast das Schwierigste daran finde, ist, wie kriegt man es hin, in gewisser Weise sich dagegen abzuhärten, denn ganz ohne funktioniert es nicht, sonst überlebt man diesen Job auch nicht, ohne komplett zu verhärten. Ich habe, als ich 2019 als stellvertretende Bundesvorsitzende kandidiert habe, damals so einen Satz gesagt: Ich will mir gar keine Rüstung zulegen, ich will mir kein dickes Fell wachsen lassen, weil ich will auch in der Politik Mensch bleiben. Und das gilt bis heute und ich finde, das ist ein ganz schwieriger Grad. Ein bisschen eine Rüstung legt man sich an, ein bisschen eine Rolle nimmt man auch an. Man muss auch nicht immer zu 100% genau die Emotionen nach außen tragen, die man gerade fühlt. Aber wann fängt man an, dass die Rüstung so dick wird, dass auch die legitime Kritik, dass auch die ernst gemeinten Nachfragen, die auch mal ruppig formuliert sind, die auch mal blöd formuliert sind. Leute müssen nicht irgendeinen Knickekurs gemacht haben, um mit Politikern in den Diskurs gehen zu können. Und ich finde, dafür muss man ja offen bleiben, auch blöde, ruppige, nervige, anstrengende Kritik auszuhalten, sich dem zu stellen, auf die Leute einzugehen, nachzufragen. Und das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Und daran arbeite ich sehr, das hinzubekommen. Auf der einen Seite manchen wirklich menschenverachtenden Hass an mir abprallen zu lassen und auf der anderen Seite eine ausgestreckte Hand zu haben und eben kein Roboter zu werden, keine Rüstung zu werden, sondern tatsächlich in der Politik auch Mensch zu bleiben.
Dankeschön. Du wirst es gelesen haben, das Zeitinterview mit Kevin Kühnert, der sich zum ersten Mal nach Monaten seines Rücktritts oder nachdem er sich aus der Öffentlichkeit gezogen hat, sich zu Wort gemeldet hat und auch ja sich versucht hat zu erklären oder gesagt hat, warum er aus der Öffentlichkeit zurückgetreten ist. Das war zum einen wirklich auch Gewalterfahrungen, die er gemacht hat, aber auch andere Dinge, die er so genannt hat. Und wenn du das jetzt gerade so sagst, deswegen muss ich gerade so daran denken, was hat das mit dir gemacht? Hast du dich da auch wiedergefunden drin und du bist aber da und du machst weiter?
Ja, ganz stark. Also noch viel härter war das für mich. Kevin ist ja 6 Tage nach Omid und mir zurückgetreten. Und wir sind dann am Mittwoch zurückgetreten. Und das ist ja oft in der Politik so, dass man das Funktionieren sehr gewohnt ist. Das heißt, ich hatte einen Tag, diesen Mittwoch, an dem ich auch viel geweint habe, an dem ich sehr emotional war. Und irgendwie ab Donnerstag ging es schon wieder weiter. Und man war schon wieder im Modus, wie mache ich das Interview? Was mache ich mit der Übergabe? Wer wird der Nachfolger? Mit wem muss man nochmal telefonieren? Und als dann so 6 Tage später plötzlich die Meldung von Kevin kam, hat mich das nochmal ganz stark aus der Bahn geworfen, weil uns ja doch vieles verbindet, das Alter, der Weg in der Politik, von der Jugendorganisation. und vielleicht auch ein bisschen dieses, dass diejenigen, die im politischen Betrieb was verändern wollen, manchmal an ihre Grenzen stoßen, im Zweifelsfall aufhören und die, die vielleicht sagen, auch war schon immer so, machen wir auch einfach weiter, dann eher dabei bleiben, was ich sehr traurig fand. Was ich aber in seinem jetzigen Text, in diesem Zeitinterview, fast den interessanteren Punkt fand als nur die Angriffe, war, was er ja angesprochen hat mit auch eine Unversöhnlichkeit im eigenen Lager, auf der linken Seite, im progressiven Spektrum. Und was mir so aufgefallen ist, Kevin hat ja seine letzte Rede im Deutschen Bundestag zu dem Abstimmungsverhalten zwischen der Union und der AfD gehalten. Und das war eine sehr pointierte und sehr differenzierte Rede. Er hat nicht gesagt, Friedrich Merz ist von Papen und der träumt davon, mit der AfD zusammenzuarbeiten, sondern hat rausgearbeitet, was ist die Verbindung von Integrität und von Opportunismus. Und ein paar Tage davor hatte Olaf Scholz eine Rede gehalten, wo er voll draufgeholzt hat und gesagt hat, jetzt bald kommt Schwarz-Blau und das können wir nur verhindern, indem wir jetzt Olaf Scholz wählen. So. Und die Differenz zwischen diesen beiden Reden hat mir nochmal gezeigt, dass, glaube ich, häufig die Härte und die Unversöhnlichkeit gar nicht bei denen kommt, die am klarsten in ihrer eigenen Position, in ihrem eigenen Standpunkt sind, sondern eher bei denen, die so einen sehr schwammigen Standpunkt haben, die selbst gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich mein politisches Angebot, womit will ich die Leute überzeugen. Und ich finde, davon müssen wir wegkommen. Viele verstehen das immer falsch und denken, wenn ich versöhnlich sein will, wenn ich auch bereit sein will, mit anderen Meinungen in den Diskurs zu gehen, heißt das, ich muss meine Meinung aufgeben oder weniger davon haben. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Wir hangeln uns da an der größtmöglichen Härte und Beschimpfung des politischen Gegners entlang, wo wir selbst gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich zu sagen haben. Und für mich geht das Hand in Hand. Und ich finde, Kevin ist ein gutes Beispiel dafür, einen eigenen, klaren Streitpunkt zu haben, für den auch zu streiten, aber dabei auch zuzulassen, dass der andere und das Gegenüber vielleicht auch mal recht haben könnte.
Und es ist ja auch die Frage, wenn das System einen das so abverlangt, dass man so hart wird, um überleben zu können, ist die Frage, ist das Problem dann wirklich bei denen, die das nicht schaffen oder auch nicht wollen, so hart zu werden oder beim System, ne?
Beides auf jeden Fall. Also ich finde, man macht sich's zu leicht, wenn man nur sagt, das waren die Strukturen, das waren die Bedingungen. Ich finde, man muss schon auch selbst reflektieren. Und ich habe das sehr stark getan für meine Zeit als Parteivorsitzende. Wo habe ich selbst Fehler gemacht? Und ich würde zum Beispiel sagen, wir Grüne, ich meine, wenn ich jetzt hier gerade sitze, bei diesem Kirchentag, auch bei meinen Podien, der ich vorhatte, wie viele Menschen haben wir in diesem Land, die weiterhin für Menschenrechte eintreten, die weiterhin für Klimaschutz eintreten? Die haben wir ja irgendwann ein bisschen vergessen als Grüne. Also auch wir haben ja eigentlich nur noch gesagt, es gibt die, die wollen weniger davon. Wie können wir die zurückgewinnen? Wie können wir die überzeugen? Wichtiger Punkt. Aber dass wir nicht nur eine meinungsabbildende Kraft sind, sondern auch eine meinungsbildende Kraft. Das ist manchmal in Rückblick getreten. Ich habe das auch bei mir gemerkt. Ich saß dann in einer Strategierunde und dann hat man sich die Umfragen angeschaut. Ich nehme als Beispiel Migration. Und man sagt, naja, die Mehrheit sieht halt Migration als Sicherheitsrisiko. Ja klar, wenn die jeden Abend nur noch Talkshows sehen, in denen über Migration nur noch als Sicherheitsrisiko geredet wird und niemand mehr widerspricht, dann ist das auch nicht überraschend, dass es diese Umfragen gibt. Und Da war ich aber auch selbst Teil davon, dann immer vorsichtiger zu werden, immer zurückhaltender zu werden. Und ich glaube, das ist was ich gelernt habe, mehr meinungsbildende Kraft als nur meinungsabbildende Kraft zu sein. Und gleichzeitig ist es ja schon auffällig, wenn das nicht einer Person passiert, wenn das nicht zwei Personen passiert, sondern immer wieder dieses Gefühl entsteht. Da kommen Leute mit neuen Ideen, mit Elan, die wollen was verändern in ihren Parteien und im Land. Und irgendwie werden die mit der Zeit ein bisschen schablonenhafter, ein bisschen roboterhafter. Die Antworten werden langweiliger, die Antworten werden geleckter, die Antworten werden glatter. Und da haben wir vielleicht auch eigentlich widerstrebende Erwartungen. Weil wenn ich jetzt hier, und ich glaube, es ist gar nicht nur beim Kirchentag, sondern ich könnte das auch in meinem Wahlkreis in Schwäbisch Gmünd machen, auf der Straße eine Umfrage machen würde. Und ich würde die Leute fragen, wollt ihr ehrlichere Politiker? Wollt ihr kantigere Politiker? Wollt ihr authentischere Politiker? Von rechts nach links, alle würden Ja sagen. Und gleichzeitig haben wir ja Strukturen in der Politik und in den Medien, die eigentlich oft das Gegenteil hervorrufen. Und ich glaube, die Kritik an diesen Strukturen, die sollten wir auch nicht AfD oder BSW überlassen, weil die sagen, ja, das Problem ist das System, die Demokratie ist einfach ein Schweinestall und das sind eh nur Leute, die euch verarschen wollen. Das stimmt nicht. Ich habe in jeder demokratischen Partei Leute kennengelernt, wo ich gemerkt habe, die brennen für was, die wollen was verändern und die sind mit der Zeit immer zynischer geworden. Und ich glaube, gerade wir Demokraten sollten uns zutrauen, diese Strukturen zu kritisieren und zu verändern, bevor es irgendwann ganz, ganz, ganz Falschen tun.
Wo wir gerade, du hast es jetzt angesprochen und wir sind eigentlich schon im Thema drin. Heute Morgen hast du dazu aufgefordert, im Podium die AfD zu verbieten. Gerade die Nachricht heute, dass sie offiziell rechtsextremistisch eingestuft ist, war die schönste Nachricht heute Morgen erstmal auf meinem Telefon bei der Tagesschau.
Ich habe ehrlicherweise sehr, sehr lange hin und her überlegt, was ein AfD-Verbotsverfahren angeht. Also es war für mich nichts, wo ich über Jahre hinweg gesagt habe, das ist für mich klar wie Glasbrühe oder wie Kloßbrühe oder so. Und auch als Marco Wanderwitz schon sehr dafür geworben hat, hatte ich immer so zwei Herzen in meiner Brust. Weil ich auf der einen Seite überlegt habe, kann es sie stärken? Also können sie dadurch noch mehr den Opfermythos bedienen und sagen, schaut, jetzt wollen die uns auch verbieten. Da habe ich mit der Zeit aber gemerkt, das machen die so oder so. Also egal, was wir als Demokraten tun, die stellen sich eh als Opfer dar. Und wenn sie in jede Talkshow eingeladen werden, bis sie danach immer noch behaupten, sie würden niemals irgendwie vor eine Kamera gestellt werden. Und wenn wir sie nicht verbieten, würden sie was anderes finden, was ihren Opfermythos bedient. Und da war für mich irgendwann klar, wenn wir uns nach deren Denkweise, nach deren Argumentationsmuster orientieren als Demokraten, dann haben wir eh verloren. Das heißt, wir können nicht verhindern, dass die sich als Opfer darstellen. Wir können aber verhindern, dass sie Macht bekommen innerhalb von einer Demokratie. Und das Zweite war, wie lässt sich das umsetzen? Denn sollte ein Verbotsverfahren erfolgreich sein, würde das bedeuten, aus den Parlamenten raus, aus den kommunalen Parlamenten. Das sind wirklich schwerwiegende Fragen und ich finde, man sollte auch nicht so tun, wer sich da schwer tut, wer da zurückhaltender ist, der ist irgendwie für die AfD oder der ist nicht klar genug gegen Rechtsextremismus, sondern das sind wirklich schwierige Abwägungen. Und trotzdem bin ich für mich zu der Entscheidung gekommen, den Antrag auch noch im letzten Bundestag für ein AfD-Verbotsverfahren zu unterstützen, weil ich mir angeschaut habe, warum haben wir denn diesen Artikel oder diesen Satz in unserem Grundgesetz? Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben den damals reingeschrieben, weil sie die historische Erfahrung gemacht haben, dass Parteien sich demokratischen Mitteln bedienen, um an die Macht zu kommen, also demokratisch gewählt werden, um dann, wenn sie an der Macht sind, genau diese Demokratie abzuschaffen. Und sie haben gesagt, dagegen müssen Demokratien wehrhaft sein. Dagegen muss man etwas unternehmen können. Und da denke ich mir, ja, was gibt's denn für einen Fall, der jetzt noch eindeutiger wäre, als es die AfD ist, wo jetzt der Bundesverfassungsschutz sagt, die sind nicht in zwei Landesverbänden, das ist nicht die Jugendorganisation, sondern die gesamte Partei ist gesichert rechtsextrem. Das ist für mich der Moment, wo es richtig ist zu sagen, dann brauchen wir auch ein Verbotsverfahren. Und ich lade alle anderen demokratischen Fraktionen ein, das mit uns auf den Weg zu bringen.
Und das muss man sich ja auch mal vor Augen führen, ne? Also es sind ja nicht nur die Mitglieder im Bundestag jetzt, was da alles dranhängt. Jede Person von den rund 200, die haben ein Team, 6-7-köpfig hinter sich, die organisieren 2 Klassenfahrten oder so pro Jahr. Das heißt, AfD-PolitikerInnen aus dem Bundestag laden Schulklassen ein, pro Person 2, glaube ich, im Jahr oder so.
Kann sogar mehr machen.
Man kann sogar mehr. Sie werden mehr machen. Und die werden eingeladen und die werden dann von AfD-PolitikerInnen ja auch Kinder, SchülerInnen. Also was da alles dran hängt, pro Person, das ist ja nicht nur, ja, die haben jetzt eine Stimme im Bundestag, sondern das ist wirklich Influencing der jungen Generation.
Und auch bei TikTok und in sozialen Medien haben die ja wahnsinnig viel Einfluss.
Total. Also ich will gleich zu den sozialen Medien noch was sagen, aber ich finde davor auch, ich würde allen empfehlen, ich habe das bisher auch nur überflogen, weil ich schon hier auf dem Kirchentag war und kurz vor meinem letzten Podium, als die Nachricht kam, die Tickermeldung mit der jetzt Einstufung als gesichert rechtsextrem, aber ich habe mal kurz überflogen, was die Argumentation und die Begründung des Verfassungsschutzes ist. Und das ist wirklich interessant, weil sie vor allem auf das Völkische abstellen. Also sie sagen, dass die AfD eine Partei ist, die Deutschsein völkisch herleitet. Das heißt nicht anhand der Staatsbürgerschaft, sondern einen Unterschied macht, dass zum Beispiel eine Deutsche muslimischen Glaubens für die AfD weniger eine Deutsche ist als jemand christlichen Glaubens und dass das im fundamentalen Widerspruch zu unserer Verfassung steht, die eben nicht Staatsbürgerschaft über Blut und Boden herleitet, sondern über ein rechtliches Konstrukt, über demokratische Regeln. Und das finde ich einfach nochmal so einen wichtigen Punkt zu verstehen, warum sind sie gesichert rechtsextrem, weil sie am Ende Deutsche der ersten und zweiten Klasse einführen wollen und damit unser Land im Grund spalten wollen und Menschen, die Teil dieses Landes sind, wieder raus remigrieren wollen. Und das dürfen wir niemals zulassen, auch nicht auf den sozialen Medien. Und da war mir... Da war mir manchmal die Debatte in den letzten Jahren in den demokratischen Parteien ehrlicherweise auch ein bisschen zu fatalistisch. Da wurden fast so Sätze gesagt wie, ach, die sozialen Medien, die hat die AfD eh übernommen, vor allem bei TikTok war das der Fall. Oder da können ja nur Rechtsextreme gewinnen, weil sich nur Angst, Hass und Wut klicken lassen. Und das fand ich A, wahnsinnig fatalistisch und B, auch ein bisschen faul. Also, dass man sich selbst nicht die Arbeit macht, zu überlegen, wie erreiche ich da eigentlich Leute? Wie kann ich demokratische Inhalte auch emotional kommunizieren? Wie kann ich sie auf den Punkt bringen? Wie kann ich sie auch mal lustig rüberblicken, sondern einfach so sagt, naja, das können am Ende eh nur die Rechtsextremen, das glaube ich nicht. Und auch wenn man als parteiliche Konkurrenz das nicht nur schön fand, dass die Linkspartei das erfolgreich gemacht hat im Bundestagswahlkampf, hat es ja durchaus gezeigt, die Vorstellung, nur die Rechtsextremen können TikTok, stimmt nicht. Auch ich tue da meinen Teil dazu, dem was entgegenzusetzen, weil am Ende dürfen wir weder die Emotionen den Rechtsextremen überlassen, noch die sozialen Medien, sondern müssen uns ja auch zurückkämpfen.
Das ist ein super Stichwort. Also wer Ricarda noch nicht in den sozialen Medien folgt, es lohnt sich wirklich. Du nutzt Humor ganz häufig so in deinen Posts, hast einfach einen wahnsinnig scharfsinnigen, schlagfertigen Humor, mit dem du auch kommentierst. Ist das für dich auch so ein Werkzeug im Kampf gegen gegen patriarchale Strukturen, gegen digitale Gewalt, die du ja auch erfährst? Und ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, die Themen, die ja manchmal sehr komplex sind, auch so ein bisschen zugänglicher zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, wenn ich gerade gesagt habe, die sozialen Medien nicht den Rechtsextremen überlassen, gehört ja auch das dazu, zu überlegen, wie erreiche ich da Menschen, die nicht automatisch nur grünen Politikerin folgen. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht, wo ich mich geschminkt habe, während ich über den Koalitionsvertrag geredet habe. Wirkt erstmal eigenartig und ich kann auch versprechen, es wird jetzt nicht kommen, Ricarda Lang schminkt sich und gibt dabei Schminktipps. Das fände ich eigenartig und darin bin ich auch nicht sonderlich gut. Aber es war natürlich für mich die Überlegung, wenn ich ein normales Video mache, ich rede hier über den Koalitionsvertrag, dann finden das zum großen Teil die Leute, die vielleicht in ihre Suchleiste eingeben, Grüne, Koalitionsvertrag, Ricarda Lang. Also die eh schon sehr großes Interesse daran haben. Aber wie erreiche ich die, die das nie in ihre Suchleiste eingeben würden, aber die man vielleicht irgendwie trotzdem auch mit politischen Inhalten noch erreichen kann? Und da habe ich mir gedacht, dann mache ich mal was automatisch auf der For You-Page auftaucht oder wo es vielleicht ein anderes Interesse daran gibt, also auch ein bisschen was Neues auszuprobieren. Beim Humor waren es für mich tatsächlich zwei Ausgangspunkte. Das eine war die Wahl in Sachsen und Thüringen. Wir hatten als Grüne ein wirklich sehr, sehr schlechtes Ergebnis in Thüringen rausgefallen, Sachsen nur knapp über 5%. Und es gab dann so ein Bild von mir von diesem Wahltag, wo ich ein Bier getrunken habe und währenddessen auf dem Handy mir Umfragen oder halt Berichterstattung angeschaut habe. Hier hat es jemand gesehen, genau. Und dann ist das plötzlich in so rechten Kreisen rumgegangen und es wurde sich so drüber lustig gemacht. Und ich dachte mir, hä? Ich trinke ein Bier, während ich frustriert bin, machen wahrscheinlich Millionen von Menschen in diesem Land hin und wieder mal. Was soll
Wer
denn
daran
jetzt komisch sein? Was soll man daraus Lust machen? Ich habe es dann selbst gepostet, das Bild und drüber geschrieben, wie ich schaue, wenn die CDU in Thüringen grillen muss erlaubt bleiben, plakatiert, weil ich mir da so gedacht habe, ja, no shit, Sherlock, atmen auch, spazieren gehen auch. Und das waren Punkten. Das zweite neben diesem Meme war tatsächlich Markus Söder. Weil Markus Söder ja einen Bundestagswahlkampf geführt hat, wo er fast schon auf zwanghafte Art und Weise dreimal am Tag die Grünen erwähnen musste. Man hat das Gefühl, er kann mal abends nicht einschlafen, wenn er nicht dreimal am Tag erzählt, dass die Grünen die letzten Ideologen und die schlimmste Partei der ganzen Welt demokratiegefährdend sind. Und ich habe mir überlegt, wie gehst du damit um? Und lange Zeit habe ich gedacht, ich ignoriere das einfach. Ich habe mich so an Michelle Obama orientiert. When they go low, we go high. Wenn die im Dreck wühlen, dann stehen wir da einfach drüber. Das hat aber, und ich meine, im christlichen Glauben ist das jetzt ein positives Bild, sehr zur rechte Wange, linke Wange geführt. Abseits von theologischen Erwägungen im politischen Raum ist das nicht so ganz das sinnvolle Prinzip, würde ich sagen. Und dann habe ich überlegt, ja, ich könnte jetzt das 20. Interview geben, in dem ich erkläre, dass es der Demokratie schadet, was Markus Söder macht. Weiß aber mittlerweile auch jede. Langweilt auch eigentlich jeden, wenn ich das nochmal sage. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, statt dem moralischen Zeigefinger kann ich da auch mit Humor drauf reagieren, kann ich da auch mit Schlagfertigkeit reagieren. Das heißt, an 161.000 Followern ist auf jeden Fall Markus Söder mitverantwortlich.
Danke, Markus. Also als Theologin kann ich sagen, linke und rechte Wanne, da gibt's auch wirklich viele Missinterpretationen.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja,
also wie wahrscheinlich bei fast jeder Bibelstelle, oder?
Oh ja, da gibt's viel. Ist leider nicht unser Thema, auch sehr, sehr spannend. Patriarchat, Frauen. Jetzt höre ich viel, auch in den letzten Tagen, hier auf dem Kirchentag in Gesprächen. Naja, ist ja jetzt aktuell alles auch sehr rückläufig, rückwärtsgewandt jetzt. Am Montag ist ja auch die Frage, wie geht's weiter oder so. Also und auch viele Ängste und viele Menschen und auch Frauen, die sagen, ja, was oder queere Menschen, schwarze Menschen, da ist Angst da, sehr sehr berechtigt, rückläufig. Wo geht's jetzt hin? Und gleichzeitig, das hast du auch gerade schon am Anfang gesagt. Naja, wir haben auch so viele Rechte, auch als Frau, wie nicht vor 50 Jahren. Also wie würdest du das in der Politik auch gerade beschreiben? Ist es in der deutschen Politik eher rückwärtsgewandt, rückläufig? Oder ist es vielleicht auch so etwas wie, ich sag mal so, wenn Dinge im Umbruch waren, geschichtlich, ne? Bürgerrechtsbewegung, Ende der Sklaverei, whatever. Das ging ja nie so, dass man am Tisch saß und sich fröhlich miteinander geeinigt hat und gesagt hat, ja, das ist eine gute Idee, dass wir keine Menschen mehr versklaven, das sollten wir nie mehr machen. Nee, dann lasst uns das jetzt ab jetzt beenden, sondern es war immer mit Reibung.
Oder?
Leider nein. Also, und da ist ja immer Reibung. Wie schätzt du das jetzt ein, ohne die Dinge jetzt auch, so bist du nicht, und jetzt schöner reden zu wollen, als sie sind, weil schön ist die Situation jetzt auch nicht, wollte ich auch nicht damit sagen.
Also ich glaube, dass sich die Rückschläge, die wir gerade erleben, dass Donald Trump gewählt wurde oder auch hier in Deutschland die Wahlergebnis der AfD und auch manche Selfies von Koalitionsverhandlungen, wo nur Männer mit am Tisch sitzen, ne? Dass die sich auch nicht ganz erklären lassen ohne die progressiven Fortschritte der letzten Jahrzehnte. Also es gab in den USA Barack Obama als ersten schwarzen Präsidenten. Wir hatten hier mit Fridays for Future eine Zeit, wo die Millionen Menschen auf die Straße bekommen haben und das plötzlich kein Thema mehr von ein paar Klimaschützern, sondern das wichtigste Thema für einen Großteil der Menschen im Land war. Und wir haben ja auch real erlebt, dass sich unsere Gesellschaft verändert hat. Wir hatten vorher kurz im Vorgespräch, weil wir ihn alle drei sehr gerne mögen, über den Integrationsforscher Aladdin Elmar Falani gesprochen. Und hier ist auch eine Fankurve dabei. Sehr gut.
Friend
of the
Podcast. Fast
so viele wie die Schwaben.
Er war auch schon bei uns im Podcast. Da gibt es eine sehr interessante Reihe mit Blick auf die evangelische Kirche von ihm zu.
Okay. Er hat das bestimmt besser erklärt, als ich das jetzt tun werde, weil ich habe sein Buch nicht geschrieben, sondern nur gelesen. Ne? Aber er hat dieses Buch Integrationsparadox geschrieben. Und da schreibt er darüber, dass ja manche immer denken, oh, alles wird gerade so kompliziert und so schwierig. Das liegt bestimmt daran, weil es nicht klappt mit der Integration. Und seine These ist, eigentlich ist es fast das Gegenteil. Weil es klappt, wird es konfliktträchtiger. Weil lange Zeit eigentlich am Tisch, vor allem in einem Land wie Deutschland, weiße Männer saßen und darüber entschieden haben, wie das Land auszusehen hat. Und Stück für Stück sind da mehr Gruppen mit dazugekommen, Frauen, homosexuelle Menschen, Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte. Und am Anfang, da waren die richtig froh, dass die mit am Tisch sitzen durften. Da saß man in der Ecke, relativ verdruckst und unauffällig und hat gehofft, vielleicht merkt es gar niemand, dass ich hier dabei sitze. Und irgendwann haben die gemerkt, hey, wir können hier sitzen, ne? Und dann haben die angefangen zu sagen, wir wollen gar nicht nur mit am Tisch sitzen, ne? Wir wollen auch noch mitbestimmen, welches Essen bestellt wird. Wir wollen hier mitdiskutieren, was für uns gekocht wird. Und das ist ein Punkt, ich erlebe das gerade bei meinen Freundinnen mit Einwanderungsgeschichte, wo oft ihre Eltern, ihre Großelterngenerationen ganz stark gesagt haben, wir müssen doch froh sein, dass wir hier sein dürfen. Ne? Wir passen uns bei allem an. Und jetzt sagt unsere Generation, nee, wir müssen nicht mehr Danke dafür sagen, dass wir hier sein dürfen, sondern wir sind genauso Teil dieser Gesellschaft wie jemand, der in der 25. Generation hier lebt. Und das heißt, die Leute wollen mitreden, wollen mitbestimmen und dann heißt das auch, dass es Konflikte gibt, dass es mal komisch ist, dass es mal anstrengend ist. Und das per se ist überhaupt nicht Schlechtes, sondern eigentlich auch ein Ausdruck von einem Fortschritt. Und gleichzeitig erleben wir ja gerade Dinge, die darüber weit hinausgehen. Das ist nicht mehr einfach nur Konflikte oder Diskussionen, sondern reale Rückschläge. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt sehr überlegen. Auch wenn ich sage, diese Rückschläge sind eine gewisse Reaktion auch eines progressiven Fortschritts, fände ich es ganz, ganz, ganz falsch, wenn wir wiederum daraus sagen, oh, dann müssen wir jetzt leiser treten, dann müssen wir uns jetzt mehr zurückhalten, dann dürfen wir jetzt kein Öl ins Feuer gießen, keine polarisierenden Debatten aufmachen und uns ganz stark zurückhalten. Ich hatte die Debatte auch in meiner eigenen, in der feministischen Grünen Partei, Bündnis 90 Die Grüne, über das Thema 218, als das Gutachten kam vom Expertenrat, der sich ausgesprochen hat für eine Neuregelung, darf der Schwangerschaftsabbrüche in den ersten Monaten rausgenommen werden und eine andere Abwägung zwischen ungeborenen Leben und Schutz der Frau und Selbstbestimmungsrecht der Frau stattfindet, als bisher der Fall ist, gab es aber uns die Stimmen, die gesagt haben, oh, schaut, wie in den USA das Thema gespalten hat. Lasst mal nicht übertreiben, lasst mal nicht zu viel machen. Und das heißt, wir fangen an, in der Auseinandersetzung mit denen, die zurück in die Vergangenheit wollen, nicht für eine bessere Zukunft zu kämpfen, sondern nur noch den Status quo zu verteidigen. Aber nur den Status quo verteidigen, das wird niemand begeistern, das wird niemand motivieren, das wird keine Mehrheiten gewinnen. Und deshalb sollte die Antwort auf Rückschritt nicht leise Treterei, sondern wirklich das entschiedene Einstehen für Fortschritt sein.
Ja, und ich meine, wie du schon gesagt hast, also die Tatsache, dass es auffällig ist, wenn dieses Foto von der CDU-CSU-Spitze, dass da nur weiße alte Männer sitzen, das wäre ja vor Jahren, wäre das gar nicht auffällig gewesen. Und die Tatsache, dass wir Fortschritte gemacht haben, zeigt ja, dass Selbstverständlichkeiten von früher eben heute nicht mehr so selbstverständlich sind.
Total. Und da ist aber, glaube ich, genau dieses Risiko, dass wir in so eine Verteidigungshaltung zurückfallen, weil manche Dinge, also auf der einen Seite haben wir diese Fortschritte und genau, Dinge werden nicht mehr einfach akzeptiert. Also, dass da drei Thomases sitzen und jemand, der Friedrich heißt, ich weiß nicht, ob es genau drei Thomases waren, aber ihr wisst, was ich meine, man hat ja wirklich dieses Bild angeschaut und ich finde, man konnte sich da richtig reinversetzen, wenn man da jetzt drin sitzen würde, wie einem dann erklärt wird, dass die Frauenquote wirklich an allererster Stelle den Frauen schadet und so. Und dass man das nicht mehr in Kauf nimmt, das ist ein Fortschritt. Und gleichzeitig müssen wir, glaube ich, schauen bei dieser Verteidigungshaltung. Weil wenn man sich ein bisschen anschaut, die Geschichte auch von progressiven Parteien, von progressiven Bewegungen, auch innerhalb von Institutionen wie der Kirche, das war ja oft eine, wo man eingefordert hat, dass die Werte, die gesamtgesellschaftlich geteilt werden, Demokratie, Gerechtigkeit, Autonomie und Emanzipation, dass die wirklich erfüllt werden. Dass die Werte der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ich würde die Schwesterlichkeit mit dazu nehmen, dass die nicht nur für manche Menschen gelten, für die, die in Deutschland geboren sind, für die mit einem großen Geldbeutel, für die Männer, sondern für alle. Und jetzt erleben wir gerade Bewegungen, die stellen all das in Frage. Die sagen nicht mehr, wir wollen nicht ein bisschen mehr Fortschritt, sondern die stellen die Grundwerte der Moderne, also Demokratie, Gerechtigkeit, Autonomie, ganz grundsätzlich in Frage. Und ich glaube, wir als progressiver Teil der Gesellschaft haben darauf gar keine Antwort gefunden, sind davon so verunsichert, dass alles in Frage stellt, dass wir anfangen, immer noch den Status quo zu verteidigen. Und das heißt, wir sind jetzt die liberale Demokratie verteidigen, ehrenwerte Aufgabe. Aber was ist, wenn es da draußen viele Leute gibt, die das Gefühl haben, die liberale Demokratie funktioniert für sie überhaupt nicht? Weil es nicht klappt, einen Bürgeramttermin zu bekommen, weil die Bahn nicht fährt, weil man sich Sorge macht, wie man seine Miete überhaupt noch bezahlen darf. Denen können wir nicht nur sagen, alles bleibt, wie es ist und das verteidigen wir, sondern müssen wir auch selbst wieder auch für Veränderungen, für Verbesserungen auch vielleicht ein bisschen mehr für Zukunft wieder einstehen.
Vielleicht jetzt auch ein bisschen vereinfacht formuliert, aber wenn es eine patriarchale Regel oder eine ungeschriebene Norm in der Politik gäbe, die du sofort abschaffen könntest, welche wäre das?
Darf ich zwei nennen?
Ja, komm, zwei. Okay. Ist okay.
Das erste,
wollen wir mal nicht so sein, ne?
Das ist gar tatsächlich keine ungeschriebene Regel, sondern wirklich eine geschriebene Regel. Das ist der Paragraph 218. Ich habe vorher gesagt, wir haben viele rechtliche Fortschritte erlangt. Aber das ist einer der wenigen Bereiche, wo wirklich noch nicht kulturell, nicht in der Ressourcenaufteilung, nicht in der Macht, sondern einfach gesetzlich über den Körper von Frauen bestimmt wird. Und das finde ich nicht richtig und wäre dafür, dass wir mit Beratung, mit einer guten Abwägung, aber Regeln außerhalb des Strafgesetzbuches finden und wirklich auch Frauen in diesem Land vertrauen. Und das Zweite, das hatte ich vorher schon ein bisschen angesprochen, ist dieses Thema gleicher Lohn. Man sagt immer ganz schnell, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und das ist total wichtig. Also es gibt keinen Grund dafür, warum eine Architektin weniger verdienen sollte als ein Architekt, die den gleichen Job machen. Aber man macht es sich zu leicht, wenn man es nur darauf runterbricht. Dass es so eine große Lohnlücke zwischen Männern und Frauen gibt, das liegt nicht nur daran, das gibt's auch an direkter Lohndiskriminierung. Das liegt aber in großen Teilen auch daran, dass häufig Berufe mit einem hohen Frauenanteil sehr, sehr schlecht bezahlt werden, sehr harte Arbeitsbedingungen haben. Erziehung, Pflege, Gesundheit. Und jetzt kann ich natürlich sagen, na, was sollen die sich halt einen anderen Job suchen? Sollen die alle MINT-Fächer studieren? Ist auch cool, wenn mehr Frauen MINT-Fächer studieren, keine Frage. Das Ding ist halt nur, wer von uns in einer Gesellschaft leben will, in der sich niemand mehr für einen Job in der Pflege oder in der Erziehung entscheidet? Wahrscheinlich eigentlich niemand. Und das sagt für mich auch, über die Gleichstellungsfrage hinaus, was über die Art, wie wir Gesellschaft denken, aus. Denn diese Jobs, das sind nicht nur einfach Jobs mit hohen Frauenanteilen, sondern das sind häufig Jobs, wo es um Fürsorge geht. Das sind häufig Jobs, wo es ums Mitmenschliche geht. Das sind häufig Jobs, wo sich Menschen um andere Menschen kümmern. Und ich finde, in der Gesellschaft läuft was schief, wenn die Jobs, wo ich mit Maschinen arbeite, dreimal besser bezahlt werden als die Jobs, wo ich mich um andere Menschen kümmere. Und deshalb werde ich dafür, dass die Jobs endlich den Wert haben, den sie eh schon in der Realität einfach haben.
Du hast Ende März der Taz ein Interview gegeben und hast plädiert für einen Strategiewechsel. Den hast du gefordert, stand da, glaube ich, drin. Ja. Also du hast geschrieben, ich zitiere mal kurz, oder du hast gesagt, die Strategie von Robert Habeck des Brückenbauens war erfolgreich. Sie hat uns viel weiter in die Breite der Gesellschaft gebracht, aber sie funktioniert heute nicht mehr. Wenn ich dich jetzt so höre, höre ich dich doch schon noch sehr als Brückenbauerin. Also es hat so beides. Ne? Du hast als Frau, als gelabelte junge Frau, eine klare Haltung. Also das, was du gerade gesagt hast, ist sehr klar. Du schwafelst nicht rum, wie so viele Politiker, muss man fast gar nicht gendern. Also du hast
eine klare... auch manche Politikerinnen, muss man sagen.
Okay. Ja, okay, doch. Wie viele demokratische Politiker. Also du hast eine klare Haltung als gelabelte junge Frau. Das kommt erstmal auch gesamtgesellschaftlich in einer patriarchalen Welt schon mal eigentlich nicht gut an. Und dennoch hörst du nicht auf. Also das Zitat von Michelle Obama, was du gerade genannt hast, when they go low, we go high, das hast du wirklich verinnerlicht. Also wenn ich dich so erlebe, wenn ich dir jetzt so zuhöre, du bist wirklich vorwärtsgewandt. Und das in dieser Situation jetzt auch in der Rolle deiner Partei und so. Ne? Also trotzdem, du bist vorwärtsgewandt, du hast eine klare Haltung, du bist nicht so, dass du sagst, naja, lassen wir jetzt mal lieber, gehen wir Kompromisse an, sondern nein, ich habe eine klare Haltung und dazu stehe ich und so weiter. Meinst du das mit, es ist vorbei, des Brückenbauens, weil danach suchen ja, also gerade junge Menschen suchen nach Orientierung, vielleicht ist das ja doch die Brücke, oder?
Ich glaube, es braucht eigentlich mehr Brücken in diesem Land und ich will auch ganz, ganz viele davon bauen. Ich glaube nur, wir müssen uns überlegen, an welcher Stelle gelingt das und an welcher Stelle müssen wir aber auch in Konflikte reingehen. Und was ich gemeint habe, das war Robert Habeck damals, als er 2017 Parteivorsitzender geworden ist, so 2018. Wie ich gesagt habe, das war ja eine unfassbar erfolgreiche Strategie, dass er die politische Landschaft verändert hat, dass er den politischen Stil in Deutschland verändert hat, dass wir Grüne überhaupt über ein Kanzleramt diskutieren können und enttäuscht sein können, es nicht bekommen zu haben, wäre ohne Robert Habeck niemals vorstellbar gewesen. Und deshalb ist das für mich auch kein, wir brechen damit und gehen zurück in die Zeit vor 2017. Sondern ich bin wahnsinnig dankbar für das, was er in der deutschen Politik und auch bei den Grünen verändert hat. Und gleichzeitig haben wir vielleicht in den letzten 1-2 Jahren ein bisschen übersehen, wie die Gesellschaft sich verändert hat. Dass an vielen Stellen, wo wir Brücken bauen wollen, auf der anderen Seite jemand steht, der hat gar keinen Bock auf diese Brücke und der hat die abgefackelt, bevor da irgendjemand drüber gehen kann. Und das hat bei uns Grünen, und wir haben das erlebt, rund ums Gebäudeenergiegesetz, wo man viel auch über eigene Fehler reden kann, rund um den Umgang mit einer CSU, mit einem Markus Söder, dass wir manche Fehler gemacht haben. Die haben es sehr leicht gemacht, uns in die ideologische Ecke zu stellen. Und dann standen wir in dieser Ecke und haben eigentlich angefangen, uns für uns selbst zu entschuldigen. Und haben gesagt, oh Gott, es tut uns total leid. Wir wollen hier gar niemand auf die Füße treten. Nee, sorry, wir wollen eigentlich gar nichts mehr von euch. Das hat aber nicht dazu geführt, dass wir plötzlich weniger ideologisch oder pragmatischer gewirkt haben, sondern dass wir die Deutungshoheit über uns selbst aufgegeben haben. Dass alle über uns erzählen konnten, von linker Seite, die Grünen jucken sich null um Menschenrechte, von konservativer Seite, die Grünen sind die letzten Gutmenschen dieser Welt, was ich übrigens komplett absurd finde, dass Gutmensch mittlerweile in Deutschland als Beleidigung gilt. Das ist auch kein gutes Zeichen für unsere Gegenwart. Aber das heißt, wir haben diese Deutungshoheit über uns aufgegeben. Und was ich damit meine, ist tatsächlich die eigene Position mit einer Klarheit, mit einem Selbstbewusstsein zu vertreten und bei den Brücken zu überlegen, wo sind eigentlich Allianzen möglich? Und ich sehe da ganz, ganz viel. Denn Deutschland ist nicht so gespalten, wie es zum Beispiel die USA sind. Es ist immer noch so, dass ganz viele Menschen ein gemeinsames Interesse daran haben, dass sie gute Arbeitsplätze haben, dass wenn sie ihren Job verlieren, sie ins Sicherheitsnetz zurückfahren, dass ihre Kinder morgens sicher zur Schule kommen, vor Gewalt geschützt werden und auch, dass ihre Kinder noch einen Planeten haben in ein paar Jahren, auf dem sie leben können. Und bei diesen Themen Allianzen zu bilden, aber gleichzeitig auch Konflikte einzugehen, da wo es notwendig ist, zum Beispiel mit globalen Konzernen, die gerade versuchen, die Weltordnung neu zu schreiben, eine Oligarchie einzuführen, wo sich reiche Männer alleine die Macht zuteilen, ohne Spielregeln, ohne Rücksicht auf Verluste, und dass zum Beispiel auch die Jahrzehnte hinweg dazu geführt haben, dass Klimaschutz verächtlich gemacht wird und die finanziell von der Klimakrise profitiert haben, wie große Ölkonzerne, dass die endlich mal zur Kasse gebeten werden. Und da bin ich dann auch nicht nur Brückenbauerin, sondern ich finde, da müssen wir eine glasklare Position beziehen. Was übrigens aber nicht heißt, und deshalb glaube ich wirklich tatsächlich eine Strategie neu zu erfinden, auf neue Beine zu stellen, dass wir jetzt als Grüne die Sprengmeister werden. Weil ich glaube, Sprengmeister haben wir in diesem Land schon genug. Da braucht jetzt nicht nochmal die grüne Variante davon.
Also BrückenbauerInnen, aber trotzdem mit klarem Rückgrat und klarer Position.
Genau, mit dem Wissen darüber, wo schmieden wir Allianzen, wo müssen wir Konflikte eingehen und dem Ziel, Menschen politisch zu überzeugen, nicht indem wir ihnen nach dem Mund reden oder indem wir versuchen, uns selbst kleiner zu machen, sondern indem wir wirklich ihre Herzen und ihre Köpfe gewinnen.
Und wie achtest du dabei auf dich selbst? Also du bist ja eine Politikerin, du hast ja auch echt schon viel erlebt, ne? Also Erfolge, aber auch Niederlagen, Rückschläge. Und was hast du vielleicht auch so für Tipps an Leute, die aktivistisch unterwegs sind, politisch unterwegs sind, für mehr Vielfalt und Gerechtigkeit stehen und auch Rückschläge erleiden?
Erstens, konzentriert euch auf das Wesentliche. Ich finde, wir leben in einer Politik, die so, oder in einer Zeit, die politisch, aber ja auch gesamtgesellschaftlich so schnelllebig ist, so hektisch ist, so anstrengend ist, dass man sich wahnsinnig schnell verzetteln kann. Und dann kommt das Thema auf und dann rege ich mich darüber auf und dann will ich das nochmal nachlesen, dann muss ich mich darum nochmal kümmern. Und irgendwie fällt man abends ins Bett und hat das Gefühl, ich habe 20 Baustellen, an denen ich gerade arbeite, aber keiner werde ich mehr wirklich gerecht. Wir müssen nicht über jedes Stöckchen springen. Wir müssen nicht jede Gender-Debatte, die uns von irgendwelchen konservativen Politikern aufgedrückt werden, annehmen. Man kann einfach mal Anfragen absagen und sagen, darüber habe ich gar keinen Bock zu reden, weil es mich nicht interessiert und da draußen sind auch nicht so viele Menschen, ne? Sondern überlegt euch wirklich, was ist für euch wichtig, in welche Debatten geht ihr rein. Und das Zweite, sucht euch Leute um euch, wenn ihr es beruflich macht, im Team, aber auch einfach im Freundeskreis, ehrenamtlich, die ehrlich zu euch sind. Weil meine Erfahrung ist, man ist dann resilient, wenn man bei sich ist. Wenn man wirklich für das steht, was man tut, wenn man ehrlich Menschen überzeugen kann. Und man wird dann ganz wackelig, man wird dann ganz unsicher, man wird dann ganz fahrig, wenn man sich selbst Stück für Stück aufgibt. Und das passiert häufig da, wo man irgendwie den Weg verloren hat, aber niemand mehr um sich rum hat, der ehrlich genug ist, einen das auch mal rückzumelden. Und es gibt eine absolute Krankheit bei Politikern, und zwar, dass die nur noch Ja-Sager um sich herum starren. Dass die Leute um sich rum haben, die ihnen immer sagen, Ricarda, ganz toll, super gemacht, toller Auftritt, alles läuft gut. Und wenn es nicht gut läuft, bist du nicht schuld dran, sondern alle anderen. Und das heißt, man verliert dann ganz, ganz schnell den Weg und im Zweifel auch mal sich selber. Und mein großes Fund in der Politik ist, dass ich ein Team und dass ich Freunde habe, die auch mal sagen, hey Ricarda, was war das für ein Schwachsinn? Was hast du da gemacht? Oder du verlierst dich gerade selbst, du bist nicht mehr du selbst. Und ich glaube, das ist wirklich was, was man gar nicht überschätzen kann. Holt euch Leute, die euch kritisieren, holt euch Leute, die euch mal auf die Füße treten und vor allem holt euch Leute, die ehrlich mit euch sind.
Aber wohlwollend kritisieren, oder? Also das ist, weil das ist tatsächlich so bei mir. Ich kann das von Leuten, wo ich weiß, die haben mir, und das hat auch was damit zu tun, dass ich nicht weiß bin, dass ich Frau bin, dass ich auch vulnerabel bin bei Kritik, aber sie auch gleichzeitig brauche.
Genau.
Und von Leuten, wo ich weiß, ey, die sind mir wirklich sehr wohlwollend, die stehen hinter mich, die supporten mich, da kann ich das richtig gut auch annehmen, aber ich merke so einen Anteil auch in mir durch meine Sozialisation, durch meine Prägung, wo ich dann auch echt viel darüber nachdenke, selbst bei Menschen, die mir so wohlwollend sind, das umtreibt mich auch nachts, dass ich dann so denke, okay, das habe ich ja...
Das hilft natürlich auch total, dass wenn das empathische Menschen sind. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich gerade gesagt habe, oh Ricarda, was war das für ein Schwachsinn? Das wäre jetzt zum Beispiel nicht so nett, direkt wenn ich aus einer Talkshow rauslaufe, noch vollkommen aufgeregt und irgendwas himmelig bin, dann sofort zu sagen, übrigens kompletter Schwachsinn, was du gemacht hast. Das wäre dann nicht so sinnvoll, sondern ja auch empathisch schauen, was geht gerade, was ist da. Aber einfach, ich glaube, dieser Ehrlichkeitspunkt ist für mich total wichtig, weil man kann sich schnell mit Leuten umgeben, die einem immer die Rückmeldung geben, dass alles richtig ist, sondern man sieht irgendwann Kritik nicht mehr oder nur noch von der falschen Seite. Und ich glaube, das ist dann einfach ein ganz gefährlicher Mechanismus.
Wir haben, wo wir gerade bei dem Thema nochmal sind, wir haben gerade ja schon über Kevin Kühnert gesprochen. Und wenn wir gerade so bei dem Thema sind, auch bei den Tipps, auch wenn ich dich so reden höre, was gibt dir denn Hoffnung? Ist das zu kirchlich, diese Frage? Aber wir sind ja hier beim Kirchentag, ne? Hoffnung, ja,
also,
und so. Hoffnung ist schon unser Thema in der Kirche. Das
so ein bisschen
wir auch.
Kirche darf ja sein jetzt, oder?
Ja. Ich finde Hoffnung gar kein irgendwie verpöntes Wort, sondern ich glaube ganz im Gegenteil, dass wir sie brauchen. Ich habe ja gerade davon gesprochen, dass wir keine Menschen gewinnen können, wenn wir nur sagen, alles bleibt, wie es ist und wir sind diejenigen, die es irgendwie am entschiedensten verteidigen, sondern indem man auch Hoffnung gibt. Und Hoffnung, das heißt für mich nicht, entweder der naive Glaube wird schon alles gut werden, ich muss dazu nichts tun, oder so ein moralischer Appell, jetzt seid doch mal hoffnungsvoll. Wenn Leute nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen können, wenn sich Leute Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder machen, dann reicht es ja nicht, dass ich sage, Zuversicht, Hoffnung, und dann wird schon alles gut werden. Ganz im Gegenteil, fühlen die sich im Zweifel eher ein bisschen verarscht, weil sie denken, die checkt ja gar nicht, welche Ängste ich habe, die checkt meine Sorgen überhaupt nicht. Und das wird dann sehr abgehoben, sehr weit weg von den Leuten. Sondern Hoffnung eher als aktives Tun, also Hoffnung als etwas, was man schaffen kann. Und ehrlicherweise auch solche Veranstaltungen wie hier heute, dieses Podium, aber auch die anderen Momente, die ich auf diesem Kirchentag hatte, geben mir ganz viel Hoffnung, weil manchmal kreiert man ja gerade auch ich in meinem eigenen Kopf das Bild von einem Land, in dem eigentlich die Leute alle nur noch pessimistisch sind, alle schlecht gelaunt sind und alle eigentlich gar keine Lust mehr auf Demokratie, auf Menschenrechte, auf Verantwortung für zukünftige Generationen haben. Und das ist nicht so. Es gibt ganz, ganz viele Menschen in unserem Land, bei denen das anders ist. Und vielleicht sollten wir die in der Politik auch mal wieder mehr hören, denen mehr Rückenwind geben, statt sie so ein bisschen verschämt an die Seite zu stellen, weil... Ich meine, was mir auch Hoffnung gibt, eine Hoffnung, an der ich ganz akut arbeiten werde. Ich finde, wir brauchen für die nächste Bundestagswahl allerspätestens 2029 eine Alternative zu einer Regierung unter Friedrich Merz oder einer Regierung mit Rechtsextremen. Da muss was anderes drin sein und das ist eine Hoffnung, an der ich arbeiten werde.
Wir haben es ja eben schon gesagt, wir sind ja beim Kirchentag, ne? Und wenn es um gesellschaftlichen Wandel geht, was kann Politik da von Kirche lernen und oder umgekehrt?
Ich finde, was Politik von Kirche in Kirche jetzt im besten Sinne, das ist ja immer wahrscheinlich die Idealvorstellung, genauso bei Politik wie bei Kirche, aber im besten Sinne lernen kann, das ist, dass nicht alles schwarz-weiß sein muss. Dass Diskussionen schwierig sein können, Positionen abgewogen werden können und dass nicht immer in Überschriften reingeknallt werden muss. Wir haben ja in der Politik gern so ein bisschen den Überschriftenfokus, also dass bei jeder Aussage überlegt wird, wie kann sie so eindeutig, so klar wie möglich sein. Und ich finde, Politiker sollten sich gerne mal trauen, was zuzuspitzen. Wir sollten jetzt auch nicht immer langsamer daherreden, aber das hat natürlich auch manchmal die Tendenz zu vereinfachen, Differenziertheit rauszunehmen, wo es ja eigentlich notwendig ist. Und ich habe das ganz stark gemerkt, das hatte ich gerade an einem anderen Stand auch schon mal erzählt. Ich bin selbst in einer sehr christlichen Familie aufgewachsen. Mein Opa war Pfarrer. Wir haben in einem Haus gewohnt mit meinem Opa und meiner Oma. Und meine Oma auch immer abends mit mir gebetet und sowas. Ich bin selbst aber nicht gläubig und habe mich auch lange Zeit wenig mit dem Thema Glaube beschäftigt. Und als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist und wir uns dann als Grüne entschieden haben, als Teil der Bundesregierung, Waffen zu liefern an die Ukraine, dann war das eine Phase, die auch für mich mit ganz viel Zweifel und ganz viel Suche verbunden war. Weil man ja eine Position, die man davor vertreten hat, keine Waffenlieferung in Kriegs- und Krisengebiete und ja aus Überzeugung vertreten hat. Ich kann nicht behaupten, ich habe das eh immer anders gesehen. Nee, ich habe es genauso gesehen. In Frage gestellt wird. Und ich war für mich so, dass ich das richtig fand, die Position zu verändern, weil ich der Meinung war, nichts zu tun, während in der Ukraine Menschen umgebracht, wirklich dem Erdboden gleichgemacht werden, das hat nichts mit Frieden zu tun, sondern das wäre die Akzeptanz des Unfriedens, das wäre die Akzeptanz des Terrors. Und trotzdem war ich sehr suchend, was heißt das eigentlich für mich und meine Werte, diese Position geändert zu haben. Und damals war Sven Giegold, den vielleicht ein paar von euch kennen, sehr überzeugter Christen unserer Partei, der mir Texte geschickt hat von Bonhoeffer, wo Bonhoeffer das Thema Schuld spricht und darüber, ob wir nicht eigentlich immer auch eine gewisse Schuld auf uns laden müssen, ne, um in der Realität bestehen zu können und ob nicht die Versuch, die absolute Schuldlosigkeit zu errangen, auch bedeutet, sich der Realität abzuwenden, sich nur noch ins Metaphysische zu begeben und dabei eigentlich der Realität nicht mehr gerecht zu werden. Und inwieweit, das hat mir damals ganz, ganz viel gegeben, diese Texte, weil sie eben nicht eindeutig waren, weil sie nicht einfach waren, weil sie das Zweifeln zugelassen haben. Und ich finde, das ist was, was Politik von der Kirche lernen kann, den Zweifel nicht immer zur Seite zu schieben, sondern in Zweifel auch als was zu sehen, was uns besser machen kann. Und das Zweite, und auch da würde ich wiederum sagen, ist es das Idealbild von Politik, das nicht immer funktioniert. Auch manchmal in Parteien gibt es die Tendenz, dass man denen wenig zuhören will, die ein bisschen anstrengend sind. Aber ich würde schon sagen, insgesamt im Politischen sind es oft die Stimmen, die auch mal hinterfragen in ihrer Partei, die was verändern wollen, die vielleicht ein bisschen rebellisch sind, die gehört werden, denen man Aufmerksamkeit gibt. Und das würde ich mir doch auch in den Kirchen wünschen, denn ich glaube, auch in den Kirchen gibt es ganz schön viel, katholische Kirche noch mal in einem anderen Maß, was die Skandale der letzten Jahre angeht. Aber wenn es um die Gleichberechtigung geht, wenn es um die Rolle beim Klimaschutz geht, wenn es um die Verantwortung für die Gesellschaft geht, wenn es darum geht, wen erreicht man eigentlich noch in der Gesellschaft, für wen ist man eigentlich da, da braucht es Reformen, da braucht es Veränderungen. Und ich würde da empfehlen, hört denjenigen zu, die sie einfordern, schiebt die nicht zur Seite, sondern lasst die Pioniere der Veränderung auch Pioniere sein.
Ein Hörer unseres Podcasts hat uns letztens geschrieben, er ist humanistischer Atheist, so bezeichnet er sich, und ist aufgrund unter anderem durch Hören unseres Podcasts, durch Lesen meines Buches und so weiter, ist er doch der Kirche wieder näher gekommen, auch seine Landeskirche, also ne, Deutschland ist ja so in Landeskirchen unterteilt und so, und da, wo er lebt, dass da auch viel auch gegen rechts und auch Menschen sich positionieren und die Kirche klare Haltung zeigt und so weiter, und er ist wieder in der Kirche eingetreten, und bei dem Kircheneintrittsgespräch hat er auch gesagt, ich bin und bleibe auch humanistischer Atheist, aber in Zeiten wie diesen ist wichtig, dass wir hier zusammenhalten. Und wenn ich dich so höre, also ich habe keine Kircheneintrittserklärung jetzt hier, aber dann kommt das dem schon sehr nah, und das finde ich auch gut so. Also Eintritt hin oder her, darum geht es mir jetzt gar nicht. Aber dieses, man kann auch nah beieinander sein. Also, aber ich finde schon spannend jetzt gerade, das muss ich jetzt auch noch mal kurz sagen, dass du so christlich geprägt bist, weil das ist ja auch ein Problem unserer Kirche, dass die meisten Mitglieder unserer Kirche und die meisten, die da sind, die wurden früh kindlich geprägt. Also es ist ja nicht so, dass viele Leute sich mit 17 denken, wow, cooler Laden, da gehe ich mal hin, so. gibt's auch. Also will ich gar nicht so. Es gibt auch. Ich habe in meiner Jugend in der Kirche Erfahrungen gemacht. Ich wäre nicht so, wie ich bin, wenn ich sie nicht gemacht hätte, im positivsten Sinne. Dennoch gibt es ja nicht viele Leute, die sich dann irgendwann im Leben dazu entscheiden. Und diese christliche Prägung schon auch, das höre ich so raus, hat dann ja auch, du konntest am Bonhoeffer andocken aufgrund dieser Prägung. Deswegen, ich würde jetzt am liebsten noch eine Podcast-Folge mit dir über deinen Glauben machen, weil wenn du sagst, ich bin nicht gläubig, finde ich das auch super, super spannend. Ja. Das sind auch Dinge, über die du wahrscheinlich nicht so häufig redest.
Ja, total. Also ich meine, meine Oma hat mir auch Bonhoeffer vorgelesen, ne, als ich ein Kind war. Und das war für mich ganz spannend mit meiner Großmutter, als mein Großvater der Pfarrer war, ist gestorben, als ich sehr jung war. Da war ich 6 Jahre alt. Das heißt, da habe ich nur ganz rudimentäre Erinnerungen. Ich weiß aber noch, der hat immer wahnsinnig viel gelesen, ne, als Theologe. Und dass ich dann immer gekommen bin in sein Zimmer, er saß immer auf seinem Lesestuhl in seinem Arbeitszimmer und hatte einfach ein Buch drauf. Und er hat wahnsinnig wenig geredet, war ein ganz introvertierter, ganz ruhiger Mensch. Und ich bin einfach immer reingestapft, so als ein kleiner Vierjähriger mit meinem irgendwie Bilderbuch in der Hand und hat das einfach auf sein Buch draufgelegt, mich auf seinen Schoß gesetzt und er hat ohne Unterbrechung weitergelesen. Also er hat dann einfach von seinem Lesen angefangen, mir vorzulesen. Und es war dann so, als ich 6 Jahre alt war, ist er sehr krank geworden, durfte aber die letzten Monate noch zu Hause verbringen. Und das war die Phase, wo ich gerade lesen gelernt habe. Und für ihn war das dann eins der, glaube ich, schönsten, bewegendsten Sachen, dass ich ihm aus der Bibel vorgelesen habe. Also als er dann wiederum da im Sterben lag, ich damit die ersten sozusagen Leseerfahrungen und dann so Psalmen, seinen Lieblingspsalmen. Ich habe nur die Hälfte verstanden, was es bedeutet, aber ihm vorgelesen habe. Und das war für mich wahnsinnig prägend, weil was ich schon bis heute dadurch mit Glauben verbinde, auch wenn er nicht sozusagen als aktives Element in meinem Leben ist, ist so eine Form von Geborgenheit und das hat sich dann wiederholt oder sogar nochmal sehr gesteigert bei meiner Großmutter, mit der bin ich aufgewachsen, also mit meiner Mama zusammen im Haus und die ist 2019 gestorben und was ich da schon sehr schön fand, die hatte ganz wenig Angst vorm Tod. Die war sehr alt geworden, die war dann krank, aber die hatte auch, war wirklich, ich glaube fast schöner kann man sich's kaum wünschen, niemand wünscht sich den Tod, aber wenn man es tun würde, die ganze Familie, es war Weihnachten, das heißt, es waren alle Enkelkinder da mit den Partnern. Mein Mann hat sie noch das erste Mal kennengelernt, den sie davor noch nicht, damals war es mein Freund, noch nicht kennengelernt hatte. Und wir haben dann auch mit ihr noch viel gebetet am Ende. Und ich fand diese Ruhe und dieser Frieden, in dem sie gegangen ist, das hat so eine Geborgenheit ausgestrahlt, wo ich fast ein bisschen neidisch war. Also ich habe mir fast gedacht, schade, dass ich das nicht habe. Und bin jetzt noch ein bisschen auf der Suche. Vielleicht finde ich noch irgendwas anderes abseits des Glaubens, was mir es gibt. Oder irgendwann wird es dann doch noch der Glaube sein, wer weiß.
Wer weiß. Sehr, 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 sehr schön. Vielen lieben Dank. Sehr berührend. Ja. Da kann ich sehr, also wenn du da so von redest, bei meinem Opa war das sehr ähnlich. Wir haben noch einen Kaffee miteinander getrunken und ein Stück Pflaumenkuchen gegessen und dann haben wir uns voneinander verabschiedet und er war ganz ruhig und wir haben uns die Hände gehalten. Er hat gesagt, Sarah, ich habe alles gehabt im Leben, ich bin dankbar, ich kann gehen. Das ist also und auch so eine tiefe Gewissheit und das merke ich in der Kirche tatsächlich auch immer. Das ist auch was, wofür wir noch eine Relevanz auch brauchen in dieser Welt. Ja, in der Auseinandersetzung mit dem Tod. Eine Gewissheit zu geben, da ist was. Da ist mehr als all das. Das gibt mir Hoffnung. Und wenn ich dich so reden höre, da können wir hier eine Dialogpredigt führen, glaube ich. Also, vielleicht ist da doch ein kleines Pflänzchen was weg. Ich will es dir gar nicht einreden. Also, das muss ich auch gar nicht. Steht mir auch gar nicht zu. Also, ich will nicht hier um zu missionieren, aber ich wollte es einfach nochmal andocken. Ich finde es super schön. Und gerade weil das solche Themen sind, also PolitikerInnen, die jetzt nicht so wie Sven Giegold oder so wirklich auch so dazu stehen, darüber zu hören, das ist auch nicht selbstverständlich. Und vielen Dank, dass du sowas Persönliches auch mit uns teilst. Das wollte ich viel mehr sagen.
Sehr, sehr gerne. Und das war auch total faszinierend tatsächlich damals, weil ja auch immer diese Frage ist, was bleibt ganz am Ende und woran erinnert man sich noch? Und bei meiner Großmutter war das wirklich so, dass die war bettlägerig, die hat einen noch erkannt, aber es war langsam, es war alles sehr schwierig. Und die konnte aber bestimmte Psalmen und bestimmte Stücke noch auswendig. Das fand ich total krass, von guten Kräften wunderbar geborgen, ne? Was auch damals ihr Trauspruch war mit meinem Opa. Das konnte die in dem Moment noch auswendig, wenn man ihr das vorgelesen hat, hat sie so ganz langsam angefangen mitzureden, wo man ja merkt, dass dann ganz am Ende für sie sehr der Glaube noch geblieben ist. Und das wäre auch ein Wunsch für mich an die Kirche. Julia Klöckner hat ja so ein paar Sätze vor kurzem gesagt. Ich will ja gar nicht ewig lang drüber reden, weil wir gerade eigentlich so ein schönes Thema hatten. Deshalb sage ich sogar mal, vielleicht überraschend, ich finde, da waren viele Sätze dabei, die ich kompletten Schwachsinn fand. Also alles, was sie jetzt so gesagt hat, ob die Kirche sich politisch äußern darf. Ich finde, wir leben in einem säkularen Staat, das gilt in beide Richtungen. Das heißt auch, dass ich als Politikerin der Kirche nicht vorzuschreiben habe, wozu sie sich zu äußern hat. Das ist verdammt übergriffig. Aber sie hatte da auf der anderen Seite zwei Sätze, die ich sogar wirklich interessant fand, wo es um dieses Halt und Orientierung und schafft das eigentlich die Kirche in einer Zeit, die ja von vielen Leuten als extrem unsicher, als extrem volatil, als extrem haltlos wahrgenommen wird. Und ich meine, Corona war so eine Zeit. Junge Menschen, ne, die vielleicht zu Hause sitzen, nur ihre Eltern sehen dürfen, noch Angst haben, ihre Großeltern selbst mit einem Virus anzustecken. Was kann es Verunsicherenderes geben als das? Und das, glaube ich, da kann Kirche ein Ort sein, auch nochmal anders als Politik, der so eine Halt und eine Orientierung, der diese sehr existenziellen, die sehr fundamentalen Fragen anspricht. Und ich glaube, gerade gibt es ganz, ganz wenig Orte in der Gesellschaft, wo das passieren kann. Und da fangen Leute an, das mit sich selbst auszumachen, mit ihrem Handy, sich in irgendwelche Scheinwelten oder Verschwörungsmythen zu flüchten. Und da einfach auch nur mein Appell an die Kirche, kämpft um diese Leute. Geht raus, ne? Redet natürlich mit denen, die schon zu euch kommen, aber redet vor allem mit denen, die es heute noch nicht tun. Schafft für Leute Orte, die sich vielleicht fragen, was kann ich denn mit Kirche anfangen? Öffnet den Glauben und geht raus in die Welt, um den Menschen diese Halt und Orientierung zu geben, weil dafür braucht es euch und das kann auch niemand anderes ersetzen.
Vielen, vielen Dank. Das war quasi schon die Antwort auf unsere letzte Frage, die wir unseren GästInnen immer stellen. Was ist dein Traum von Kirche? Und auch das mit dem, das wäre verdammt übergriffig, was du gerade gesagt hast, das finde ich, also danke. Wirklich. Also das ist wirklich auch eine Haltung, die finde ich einfach total schön und auch feministisch schön. Aus feministischer Perspektive finde ich die schön. Danke, dass du das nochmal gesagt hast.
Komplett. Also ne, das ist ja auch, vor allem ist es halt immer dann ein bisschen auffällig und vielleicht auch ein bisschen scheinheilig, wenn man das dann kritisiert, dass die Kirche sich politisch äußert, wenn es einem selbst nicht ins Konzept passt und wenn sie es gegen die eigene Politik wendet und dann aber ganz, ganz toll findet, wenn es die eigene Politik unterstützt. Also ich muss mich schon entscheiden, ne? Entweder die Kirche darf sich politisch äußern oder nicht und natürlich darf sie es in einem säkularen Staat. Und das heißt, sie kann auch Positionen vertreten, wie es ja bei den offiziellen Positionen, zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüchen ist, wo das mir nicht gefällt, das muss ich dann wiederum aushalten. Und so muss es irgendwie eine Julia Klöckner aushalten, wenn sie sich zu Klimaschutz positioniert. Und diese harte Trennung funktioniert doch auch nicht. Auf der einen Seite gibt es Politik und auf der anderen Seite gibt es Kirche. Ich nehme mal das Beispiel die Wohlfahrt, der gesamte Sozialstaat. Da erleben doch die Kirchen an allererster Front, welche Auswirkungen politische Entscheidungen haben. Wenn Gelder gekürzt werden für Jugendbildungsarbeit, wenn Regeln für Geflüchtete verschärft werden, wenn Gelder wegfallen im gesamten sozialen Bereich, dann erlebt man das doch an erster Stelle genau dort, wo man mit den Menschen arbeitet. Weil das soll ich auch nicht vergessen, die Kirche ist da ja sehr nah dran, an oft auch den Leuten zur Gesellschaft, denen es nicht so gut geht. An denen, die nicht mit dem goldenen Mund im Löffel, mit dem Löffel im Mund so rum, ich bin sehr schlecht mit Stichworten.
Andersherum ist auch ein interessantes Bild, genau, was in meinem Kopf entsteht.
Löffel, das wäre ein neues Bild. Mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind, die kein Glück im Leben hatten, die noch auf eine zweite Chance warten. Ne? Und gerade dieses Einstehen, also wenn ich mir zwei Dinge wünschen würde, das eine ist eben dieses Öffnen, Halt geben, Orientierung geben, nicht wegducken vor den großen existenziellen Fragen. Ich glaube, gerade diese existenziellen Fragen stellen sich so viele Menschen da auch hingehen. Und wenn ich mir zwei weitere Dinge wünschen würde, ich sitze hier heute auch als Feministin, ich kämpfe für eine Politik, wo Frauen in komplett selbstverständlichem Maße gleichberechtigt Macht haben. Ich kämpfe für eine Wirtschaft, wo Frauen selbstverständlich die gleiche Macht haben. Und ich hoffe, dass ihr auch für eine Kirche kämpft, in der Frauen selbstverständlich die gleiche Macht haben. Und das Zweite, wir leben gerade in einer Welt, wo einige Akteure, Donald Trump, Elon Musk, allen voran, versuchen wir, ein neues System zu schaffen, das Recht des Stärkeren, wo nur noch der Erfolg hat, nur noch der eigentlich das Recht auf ein irgendwie würdevolles Leben hat, der reich ist, der weiß ist, der die richtige Nationalität hat und der irgendwie auch Glück im Leben hatte. Und ich halte das für extrem gefährlich, ich halte das für undemokratisch, denn eine Demokratie basiert auf der Würde jedes einzelnen Menschen, nicht der Würde einzelner Menschen. Und ich glaube aber, dass es gerade in Zeiten von Unsicherheit diese Art des Egoismus für viele attraktiv ist. Alles wird ein bisschen viel, alles wird in Frage gestellt, dann ist es wie so ein Rettungsanker, wenn mir gesagt wird, du musst dir gar keine Gedanken mehr drüber machen. Nach dir die Sintflut, was in anderen Teilen der Welt passiert, muss dich doch nicht interessieren. Und ob es seinem Nachbar gut geht, der ist doch auch selber schuld, wenn er arm ist. Und ich glaube, gerade in der Zeit braucht es Leute, die auch für die Menschen einstehen, die nicht die Stärkeren sind und auch niemals die Stärkeren sein werden. Braucht es Menschen, die dafür einstehen, dass wir niemanden zurücklassen. Und braucht es Menschen, die eben nicht für die Rechte Stärkeren, sondern für gleiche Spielregeln für alle und eine Gesellschaft, die sich um ihre Schwächsten kümmert. Und deshalb bitte ich euch um eine Kirche, die genau für diese Menschen auch einsteht.
Amen, will man da fast sagen.
Nächstes Jahr komme ich dann auch zur Predigt vorbei.
Ja, das hat sie gesagt. Das habt ihr gehört.
Ihr habt das alle gehört. Ja, ne,
nächstes Jahr komme ich auch zur Predigt vorbei.
Ja, das ist eigentlich ein wundervoller Traum von Kirche, den du da gerade auch beschrieben hast. Und ja, vielen Dank für diese ermutigenden Worte. Vielen Dank für diesen Einblick auch in das, was dich trägt und was dich motiviert und was dir Hoffnung gibt und auch vielen Dank in diesen Einblick auch in deine Wurzeln und was der Glaube auch für dich bedeutet, auch wenn du nicht gläubig bist. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr da seid, dass ihr da wart. Schön, dass ihr so gut mitgemacht habt und so viel Stimmung gemacht habt.
Fantastisch, wirklich.
Es tut uns leid, dass nicht alle von euch sitzen konnten, aber wir hoffen, dass es trotzdem in Ordnung war für euch. Wenn ihr die Folge nochmal nachhören wollt, am 15. Mai wird sie auf dem Stachel- und Herz-Kanal auf allen Plattformen, die es so gibt, veröffentlicht. Und bei der nächsten Folge geht es um die neue Sexualethik von Tobias Feigs und Thorsten Dietz. Da ist Tobi Feigs bei uns im Podcast. Und jetzt sind wir einfach nur froh, Ricarda, dass du da gewesen bist. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank euch. Habt noch einen wunderschönen Kirchentag und bleibt behütet.
Tschüss. Vielen Dank auch von mir.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin, mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.